Guten Morgen. Wisst ihr, ich liebe Abendmahl. Und zwar deshalb, weil Jesus selber es eingesetzt hat.
Bin ich an?
Ja. Und weil diese Worte, tut dies und verkündigt es so lange, bis der Herr wiederkommt. Und das ist irgendwie das, worum es ja auch geht, oder? Ich meine, Christsein besteht ja einerseits darin, dass wir selber Jesus nachfolgen, in unserem persönlichen Leben, in unseren Beziehungen, die wir leben, vielleicht in der Ehe, in der Beziehung zu den Kindern, am Arbeitsplatz oder sonst wo. Aber letztendlich ist es ja nicht nur nach innen gerichtet, sondern auch nach außen gerichtet, eben für die Menschen. Jesus möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Und mir gefällt es so, dass es im Abendmahlsbericht hier jetzt im 1. Korintherbrief Kapitel 11 heißt, tut dies so lange, bis der Herr wiederkommt. Ihr verkündet damit den Tod des Herrn, bis er kommt. Und da sind eben diese Dimensionen. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, aber er ist nicht tot geblieben. Preist den Herrn, das ist eine richtig gute Botschaft. Nicht nur die gute Botschaft ist nicht nur, dass er gestorben ist für dich und deine Sünden vergeben hat. Nein, die gute Botschaft geht noch darüber hinaus. Die gute Botschaft beinhaltet nicht nur Sündenvergebung, sondern sie beinhaltet Auferstehung. Sie beinhaltet Auferstehungskraft. In Römer 6 lesen wir, dass wir, wenn wir in Christus sind, also wenn wir ihm nachfolgen, ja, dann bist du in Christus. Ja. Wenn du in Christus bist, das ist so eine Formel, würde ich fast sagen, die Paulus benutzt. Kannst du dir so vorstellen, stell dir einfach vor, wenn du in einem bestimmten Gebäude bist und dieses Gebäude heißt Christus, einfach mal als Gedankenspiel. Ja? Wenn du in Christus bist, also in diesem Gebäude namens Christus, wenn du ihm nachfolgst, ja, dann bist du mit ihm gestorben durch die Taufe in den Tod. Aber gleich wie durch die Herrlichkeit des Vaters Christus nicht tot geblieben ist, sondern auferweckt wurde, so auch wir. Römer 6 kannst du nachlesen. Und das ist so eine gute Botschaft. Die Auferstehungskraft Jesu, sie lebt auch in dir. Der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, er lebt in dir. Habt ihr euch schon mal gefragt, was der Unterschied ist? Weil viele sagen ja immer, oh, lasst uns zurück zum Garten Eden, zur Gemeinschaft mit Gott. Das klingt richtig gut, aber ich will dir sagen, es geht uns sogar noch besser als im Garten Eden. Okay, in einem Punkt vielleicht nicht. Im Garten Eden hatten sie von Angesicht zu Angesicht Gemeinschaft mit Gott. Das haben wir jetzt gerade nicht, darauf warten wir. Preist den Herrn, das wird noch kommen. Aber in einer Dimension sind wir in unserem Moment hier gerade sogar dem Status im Garten Eden überlegen. Und das ist, dass Christus in uns wohnt, der Heilige Geist in uns. Im Garten Eden war Gott um sie herum, neben ihnen. Sie konnten mit ihm sprechen. Aber jetzt, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du in Christus bist, bist von Neuem geboren, dann der Heilige Geist erlebt dir. Das heißt, die Auferstehungskraft, die Power Gottes, ja, die Power Gottes, sie lebt in dir. Und ich glaube, ein Riesengeheimnis ist, sich das bewusst zu machen. Sich immer wieder bewusst zu machen, dass die Power Gottes in dir und in mir lebt. Weil wenn wir uns dessen bewusst sind, was in uns da schlummert, dann werden wir auch erleben, in diesem Wissen, was da in uns schlummert, dass dann werden wir erleben, was in Johannes 7, Vers 38 steht, dass Ströme des lebendigen Wassers aus unseren Leibern hervorkommen. Jesus sagt zu seinen Jüngern am Ende, hey, geht hin, legt den Kranken die Hände auf, es wird ihm besser gehen, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein. Und ganz ehrlich, das ist ja ein absolut hoffnungsloser Auftrag, wenn wir das versuchen würden, aus eigener Kraft irgendwie zu tun. Absolut hoffnungslos. Können wir vergessen. Keiner von uns kann die Kranken heilen. Keiner von uns kann die Toten auferwecken. Keiner von uns kann irgendwas Tolles machen. Aber, jetzt kommt der entscheidende Unterschied, durch die Kraft Gottes in uns sind diese Dinge möglich. Halleluja. Glaubst du das? Glaubst du es wirklich? Manchmal frage ich mich das selber, Stefan, glaubst du das eigentlich wirklich? Und wenn du das glaubst, dass die Kraft Gottes, die Power Gottes, der Heilige Geist, ja, ist auch eine Person, ja, aber ich möchte heute über den Heiligen Geist als Kraft unter anderem sprechen. Wenn ich wirklich glaube und davon fest überzeugt bin, dass die Kraft Gottes, die Power Gottes in mir lebt und dass sie heraus möchte, ja, dass wenn ich Menschen berühre, dass Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich das mir immer bewusst sein würde? Nicht nur in einem Gottesdienst vielleicht, so ja, Halleluja, wir können für die Kranken beten, sondern wie würde mein Leben aussehen, wenn mir das permanent bewusst ist, dass Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und dass er sich verherrlichen möchte und dass er den Auftrag gegeben hat, geht hin in alle Welt. Ist das nicht eine unfassbar krasse Dimension? Wenn wir mal überlegen, dass, wer hat schon mal jemanden beobachtet, vielleicht ist ja jemand hier im Raum, melde dich gleich, ja. Hat schon mal jemand beobachtet, der in die Steckdose gegriffen hat? Du. Und was war das für eine Reaktion? Eine interessante Reaktion. Also das war wohl richtig heftig, oder? Wenn du hier in Deutschland in die Steckdose steckst, 220 Volt, 230 Volt, ich bin nicht vom Fach, da merkst du, da ist Power, da ist irgendwie, da passiert was, da kannst du nicht, du kannst nicht in die Steckdose stecken, deinen Finger, Metallstock oder so, ja, und kannst einfach da so stehen und sagen, ja, entspannt, ne, ist ja super auch, ja. Das funktioniert nicht, wenn du den mit dem Metallstock oder mit dem Schraubenzieher in die Steckdose steckst, dann kriegst du aber sowas von einem gewischt. Wie viel mehr die Kraft Gottes, wie viel mehr die Power Gottes an Energie, an Kraft, an Power hat, um genau diese Dinge zu vollbringen. Die Kranken zu heilen, die Toten zu erwecken, die Dämonen auszutreiben und so weiter, dass das Reich Gottes sich verbreitet. In Römer 1 lesen wir davon, was das Evangelium ist. In Römer 1, Paulus fängt an den Römerbrief und er schreibt in Römer 1 ab Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft, zuerst zur Errettung für jeden, der glaubt. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium selbst ist Kraft Gottes. Das Evangelium, wenn wir es predigen, wenn wir es unseren Menschen in unserem Umfeld erzählen, das Evangelium ist mehr als nur, Jesus ist für dich gestorben. Das ist ein Teil davon. Damit fängt es an. Jesus ist für dich gestorben. Du brauchst Vergebung für deine Sünden. Es ist eine gute Botschaft, weil Gott hat für dich etwas vorbereitet. Gott hat für dich ein neues Leben vorbereitet, was hier auf der Erde beginnt. Du kannst eine neue Schöpfung werden, ja? Aber was in Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes endet. Das Evangelium, wenn wir es predigen, es ist Kraft Gottes. Und Paulus war sich dessen so sehr bewusst und ihm war bewusst, dass eigentlich, ja, viele Worte machen ist zwar schön und gut, aber letztendlich kommt es darauf nicht an. Wir lesen im 1. Korintherbrief ganz am Anfang davon, dass Paulus, ja, man könnte fast sagen, sich selbst so ein bisschen verteidigt, indem er sagt, meine Rede, 1. Korinther 2, ab Vers 4 bis 5, meine Rede und Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten, nicht in überredenden Worten von menschlicher Weisheit. Also Paulus hat nicht so geredet wie jemand, der total super alles darlegen kann. Ja, das konnte er. Aber darin bestand nicht seine Rede, in der perfekten, ausformulierten, eloquenten Artikulation, in dem perfekten Aufbau von Argumenten und dem Darlegen. Und das ist alles gut und richtig und wir brauchen diese Dinge, wenn Menschen kommen mit Fragen. Aber diese perfekten, ausformulierten Sätze und diese Ideen und Antworten auf alle Dinge, sie werden Menschen nicht dazu bringen, dass sie sich bekehren, oder? Es geht weiter. Meine Rede bestand nicht in der Verkündigung. Meine Rede in der Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Paulus' Verkündigung bestand in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. So, wir stellen fest, das Evangelium selbst ist die Kraft Gottes. Und Paulus hat gepredigt und er hat gleichzeitig das Werk Gottes, das Reich Gottes demonstriert. Seine Rede, seine Verkündigung bestand eben nicht nur in netten Worten, sondern in Erweisung der Gotteskraft. Und ich möchte heute mit euch ja ein Stück weit über diese Dimension der Erweisung der Gotteskraft, des Heiligen Geistes in unserem Leben als Kraft reden. Und wir kennen das alle und es ist, naja, gefühlt, wenn man so denkt, vielleicht sogar die falsche Jahreszeit darüber zu reden, aber ich möchte trotzdem darüber reden. Weil die richtige Jahreszeit, wo jeder darüber redet, ist Pfingsten, oder? Da geht es ja immer um den Heiligen Geist, auch gut so. Preis den Herrn, ich bin überzeugt davon, dass es gut ist, an diesen Stichdaten im Kirchenjahr oder diesen Stichdaten ja, in unserem Kalender auch über die Dinge zu sprechen, die da passiert sind. Ich meine, wer an Ostern nicht über die Auferstehung predigt, also da weiß ich auch nicht, dem kann ich auch nicht helfen. Das macht gar keinen Sinn. Da kommen Leute in die Kirche, die kommen sonst nie und wenn die da nicht hören, Jesus ist auferstanden, ja, dann bitte lass es. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Wenn ich an Pfingsten nicht über den Heiligen Geist predige, dann habe ich auch mein Ziel ein Stück weit vielleicht verfehlt, ja? Und wenn ich an Weihnachten nicht darüber predige, dass Jesus gekommen ist und wiederkommen wird vielleicht, ja? Dann weiß ich auch nicht, das sind diese Momente, wo vielleicht Menschen in die Kirche kommen, die sonst nie dahin kommen. Aber es sind die Momente, wo wir darüber predigen können. Wunderbar als Prediger, ja? Aber die Momente, wo Menschen in die Kirche kommen, die sonst nicht kommen, das sind eben meistens diese Daten. Ja? Weihnachten, Ostern vielleicht noch, manche vielleicht noch an Pfingsten, wobei das wahrscheinlich auch schon weniger. Aber wo hören die Leute denn sonst dann vom Evangelium? Wo hören sie von der Kraft Gottes? Wo hören sie von der Kraft, die frei macht? Wo hören sie von der guten Botschaft? Sie hören nicht in der Kirche. Warum? Weil sie nicht kommen. Warum kommen sie nicht? Weil sie sowas von entfernt davon sind, irgendwie was mit Gott zu tun haben. Vielleicht ist die einzige Bibel, die Menschen in ihrem Leben jemals lesen werden, dein Leben und mein Leben. Vielleicht sehen sie dich und mich und sagen, wow, an dem ist irgendwas anders, an der ist irgendwas anders. Die lebt vielleicht nach anderen Prinzipien, die lebt vielleicht nach anderen Maßstäben, die hat andere Werte, das habe ich schon mitbekommen. Aber auch irgendwas, ja, da ist irgendwas Geheimnisvolles in ihrem Leben, dass manchmal Dinge einfach so bei ihr klappen, die bei mir irgendwie nicht geklappt haben. Und dann erzählt die Person mir irgendwas von, ja, ich habe gebetet oder so. So eine geheimnisvolle Dimension. Ich glaube, dass wenn diese Dimension der Kraft Gottes in unserem Leben zunimmt, mehr und mehr wird, und das bei jedem von uns wahrscheinlich Luft nach oben, bei mir erst recht, dass Menschen, sie werden eine Begegnung mit Gott haben, weil sie uns sehen, weil sie mit uns in Kontakt kommen. Dort, wo sie vielleicht hoffnungslos sind, wir sagen, es gibt aber eine Hoffnung. Dort, wo vielleicht Zerbruch und nur noch Trauer und nur noch Scherbenhaufen ist, wir sagen, ja, ich sehe den Scherbenhaufen, weil ich sehe die Dinge realistisch. Ja? Ich blende nicht die Realität aus. Ich sehe, da ist Mist passiert. Aber trotzdem gibt es Hoffnung. Es gibt für jede Situation Hoffnung. Vielleicht ist die einzige Bibel, die Menschen jemals lesen werden, du. Und das ist die einzige Chance vielleicht für sie, irgendwie in Kontakt zu kommen mit Jesus. Und deswegen möchte ich heute über die Geistesgaben predigen. Ich möchte über 1. Korinther 12 predigen. Wir gehen gleich da rein. Vielleicht kannst du die erste Folie überspringen und dann direkt in den Text reingehen. Genau, wunderbar. Es geht um dieses Leben in der Fülle. Es geht um ein Leben aus der Fülle Gottes, ein Leben in der Fülle Gottes, ein Leben, was voll ist vom Heiligen Geist. Und ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder sich das anzuhören und immer wieder bewusst zu machen, weil es eine Dimension ist, die nicht nur für uns irgendwie cool ist, wenn wir selber Gott erleben in diesen Dingen. Hey, es ist so cool, wenn Gott Menschen heilt, wenn wir sie in die Hände auflegen. Es ist so cool, wenn wir einen Eindruck haben, ein prophetisches Wort bekommen und jemand anders wird gesegnet. Also ich weiß nicht, wenn du das schon erlebt hast, ja, wenn du selber mal ein prophetisches Wort weitergegeben hast, das ist für die andere Person richtig cool, aber du selbst freust dich doch auch. Sind wir mal ehrlich, oder? Es ist super cool. Aber wie viel krasser ist es, wenn Menschen, die nichts mit Gott sogar zu tun haben, diese Dimension schmecken und diese Dimension ja, erleben. Es ist eine Dimension, die nicht von dieser Welt ist. Es ist eine Dimension eben der Fülle. Warum möchte ich über dieses Thema reden? Mir ist aufgefallen, dass ja seit ich hier bin bei euch, und es ist ziemlich genau ein Jahr her oder so, dass seitdem ich immer wieder bei euch bin. Und ich habe euch eigentlich noch nie mein Zeugnis erzählt. Ich habe euch eigentlich noch nie, ist mir aufgefallen, erzählt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich gläubig wurde, oder? Und zwar, bis ich 18 Jahre alt war, jetzt bin ich fast 26, bis ich 18 Jahre alt war, habe ich nicht an Jesus geglaubt. Und dann begab es sich, dass ich mich in ein Mädchen verliebt hatte und sie hat mich eingeladen zu einem großen Event, zu so einer Anbetungsnacht. Ja, da wurde Lobpreismusik gemacht und so weiter. Und ich bin natürlich nur hin, weil ich verliebt war, sonst wäre ich da niemals gelandet. Und dann bin ich halt da mitgegangen und dann war ich in diesem Raum und da waren die ganzen Leute, es war eine große Halle, ja, in die Halle passen 1000 Leute, waren vielleicht so 800 Leute oder so waren da drin. Und die standen alle da, so mit erhobenen Händen und haben den Herrn gepriesen, Halleluja und weiß ich, ne? Und ich stand da und dachte, alter Falter, wo bin ich hier gelandet? Also wirklich, was ist denn das hier? Sind die alle, ich weiß auch nicht, was mit denen los ist, die singen sich hier in Trance, das waren meine Gedanken, ja, was die hier machen, keine Ahnung, ganz komisch. Also ich fand es total schrecklich, ich war ja wie gesagt nur mitgekommen, weil ich verliebt war, ja. Und am Ende des Abends, und der Abend ging zu meinem Bedauern ziemlich lang, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt zu meinem Bedauern, am Ende des Abends hieß es, wir bitten jetzt alle unter 25-Jährigen mal nach vorne zu kommen vor die Bühne. Wir wollen noch für euch beten, ja, wir wollen euch segnen. Und auf einmal gingen die ganzen jungen Leute, die da überall im Raum verteilt waren, die rannten förmlich fast alle nach vorne, ja. Die rannten alle vorne hier zur Bühne, zum Altar, wie auch immer du das nennen willst, ja. Rannten alle nach vorne und wollten Gebet haben und stand da alleine, perplex, relativ weit hinten, weil ich fand's ja doof, ne. Stand da hinten und dachte, meine Güte, boah, ich kann das mir jetzt echt nicht geben. Damals hatte ich noch keinen Bart, also ich sah wirklich, also so jetzt könnte man ja schätzen, ich bin vielleicht gerade noch so über 25, ne? Könnte man ja meinen. Aber damals hatte ich keinen Bart, ich sah definitiv jünger als 25 aus, konnte keinem was vormachen. Dann dachte ich, okay, jetzt muss ich auch nach vorne gehen, weil das ist ja super peinlich, wenn ich jetzt hinten alleine stehen bleibe. Also bin ich aus Menschenfurcht oder was andere Leute denken könnten, bin ich nach vorne gegangen zum Altar und dachte einfach, ja gut, ich mache jetzt einfach das hier mit, was hier passiert und dann gehe ich wieder nach hinten. Ich wusste ja nicht, wie mir geschieht. Und dann kam ein Mann zu mir und hat mich nach meinem Namen gefragt, gesagt, ja, ich heiße Stefan. Und dieser Mann hat mir die Hände aufgelegt und hat einfach angefangen, für mich zu beten und mich zu segnen. Und auf einmal hörte er auf, dieses Gebet zu sprechen. Und damals habe ich es nicht so genau trennen können, was jetzt Gebet war und so weiter und so fort. Aber im Nachhinein, jetzt heute, kann ich das sehr gut trennen, weil ich diese Dimension eben kenne. Und er hat auf einmal angefangen, über mich zu weissagen. Er hat auf einmal angefangen, über mir zu prophezeien. Damals wusste ich nicht, wie mir geschieht. Auf einmal fing er an zu sagen, sehr detailliert, Stefan, Folgendes passiert gerade in deinem Leben. Du machst Kampfsport und du hast 7 Jahre lang Kampfsport gemacht, Kickboxen, um genau zu sein. Und dein Lehrer, dein Kampfsportschullehrer, heißt Thomas Ungeheuer. Und dieser Thomas, der hat jetzt vor kurzem geheiratet, eine Schweizerin. Und diese Schweizerin, die hat reich geerbt und deswegen werden die jetzt umziehen in die Schweiz. Und diese Kampfsportschule, wo du hingehst, wird schließen. Und du bist sehr traurig darüber, weil die nächstgelegene Kampfsportschule von deinem Ort, wo du wohnst, ist so weit weg, dass du da mit dem Fahrrad nicht alleine hinkommst, so wie sonst halt. Ja. Und deswegen musst du diesen Sport jetzt aufgeben. Und ich gucke ihn an, nachdem er das gesagt hat, und denke mir nur, okay, wer bist du? Woher weißt du das? Und was geht hier gerade vor? Was man dazu sagen muss, ich komme aus einem kleinen Dorf in Hessen, und dieses ganze Event war in Niedersachsen. Ich hatte diesen Mann, der da für mich gebetet hat, in meinem Leben noch nie vorher gesehen und auch danach nicht. Nie mehr. Der Mann konnte absolut das nicht wissen, aber ich habe mich gefühlt, als hätte er mich die letzten 10 Jahre irgendwie heimlich begleitet und mir immer über die Schulter geguckt, was ich gerade mache und mich heimlich ausgefragt nachts, was ich so denke und was meine Emotionen sind und was meine Gefühle sind und so weiter. Dieser Typ hat mir einfach haargenau gesagt, was gerade in mir vorgeht und was gerade so ein Lebensprozess von mir war. Und dann hat er noch weitergemacht, hat mir gesagt, was gerade in meinem Herzen los ist. Du bist unglücklich verliebt und so weiter. Hat er noch so ein paar andere Sachen gesagt, die ich jetzt nicht alle ausführen werde, aber sehr akkurat in mein Leben gesprochen. Und ich dachte eben, wer bist du? Woher weißt du das? Und was geht hier gerade ab? Und dann habe ich ihn danach gefragt, als er fertig war mit dem, was er da halt gemacht hat, was ich jetzt im Nachhinein verstehe, habe ich ihn gefragt, hey, das war jetzt so krass, ich kenne dich nicht, woher weißt du das? Und er hat mir eben einfach diese simple Antwort gesagt, weißt du was, der Gott, dem wir hier dienen, der ist real und der redet heute noch und der hat mir diese Dinge über dich gesagt, damit auch du glaubst, dass er real ist und lebt. Und das war so eine Initialzündung in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, meine Güte, das, was ich davor irgendwie kannte als religiöses, was auch immer, also irgendwie so eine grobe Ahnung gehabt, naja, da gibt es Christen, die gehen irgendwie in eine Kirche und das ist irgendwie so ein religiöser Haufen und die lesen halt die Bibel und singen halt ein paar Kirchenchoräle, ja. Diese Dimension von, naja, das ist halt langweilig und keine Ahnung und das gibt's gar nicht, das ist Selbsteinbildung, das ist Autosuggestion, das ist einfach nur Hirngespinste für schwache und gebrechliche Menschen, die irgendwie, das waren meine Gedanken früher, hat sich komplett geändert in, ach du meine Güte, da muss was dran sein, weil das war sowas von krass, das kann ich nicht wegdiskutieren. Und dann habe ich angefangen und bin eben in diese Jugendgruppe gegangen, wo auch das Mädchen war, die mich eingeladen hat, ne, in die ich mich verliebt hatte, bin ich in die Jugendgruppe gegangen, aber erstaunlicherweise nicht mehr primär, weil ich in sie verliebt war, sondern weil ich etwas geschmeckt habe. Ich habe mich nicht an dem Tag bekehrt, wie auch. Niemand hat mir das Evangelium erzählt. Ich war auf einer Lobpreisveranstaltung, wo jemand über mir prophetisch geredet hat. Ich hatte keine Ahnung vom Evangelium, aber eins wusste ich irgendwie. Dieser Jesus, von dem die da singen und so, der muss real sein, weil das war so krass, das kann ich nicht wegdiskutieren. Das kann ich nicht erklären mit irgendwie, naja, ich habe einen Eindruck, du bist zur Schule gegangen. Ach ja, im Kindergarten warst du auch. Ja, moin. Das trifft auf jeden zu. Aber das war so akkurat in mein Leben hinein, dass ich dachte, preis den Herrn, also damals dachte ich nicht preis den Herrn, sondern ich dachte, meine Güte, wow. Und dann bin ich in diese Jugendgruppe gegangen und habe einfach meine Fragen gestellt und habe gelernt, was Christen so glauben und so weiter, habe gelernt, Bibel lesen, okay, so macht man das, man fängt vielleicht nicht im 1. Mose an und wundert sich dann, dass man irgendwie gar nichts rafft, so irgendwann, so ab 2. Mose irgendwann, dass man irgendwie so gar nicht mehr abgehängt ist, sondern ja, fang mal an mit dem Evangelium zu lesen und so, komm, lern erstmal kennen, wer ist Jesus und so weiter, erstmal so ein bisschen. Und dann bin ich Schritt für Schritt da rein und dann habe ich mich entschlossen, auf eine Konferenz mitzugehen, oder man könnte besser sagen, eine Jugendfreizeit mitzugehen. Und auf dieser Jugendfreizeit, da kam so der Durchbruch. Ich hatte eine Sportverletzung an meiner linken Schulter. Ich war auf die linke Schulter gefallen. Es gibt so einen Sport, der ist ähnlich wie American Football, nur mit einer Frisbee. Nicht ganz so brutal. Nennt sich Ultimate Frisbee. Vielleicht für irgendwen, der das kennt, ja? Du nix. Und das ist aber so ähnlich, du musst auch die Frisbee eben in der Endzone, du musst die fangen, ja. Und auf jeden Fall, dann hat jemand das geworfen und ich war immer sehr engagiert im Sport. Dann bin ich halt gerannt und bin gesprungen, um diese Frisbee noch zu fangen. Ja, wir haben auch gewonnen, richtig gut. Aber ich bin eben auf die linke Schulter gefallen und die war, also ich weiß nicht, ich glaube gebrochen war sie nicht, aber die war auf jeden Fall total, total aua. Also richtig total aua. Tat richtig, richtig weh. Und dann kam jemand zu mir, das war auf dieser Jugendfreizeit, und da kam jemand zu mir und meinte, hey, deine Schulter tut sicher weh, oder? Ich dachte so, ja, die tut sicher weh. Und er betet für mich und ich wurde sofort geheilt. Ich wurde sofort geheilt, ich konnte alles wieder machen. Und es war, diese zwei Erlebnisse waren der Durchbruch für mich, Gott ist real. Gott ist sowas von real, das ist kein Hirngespinst, das, was ich über ihn gelernt habe und so weiter. Und ein, zwei Tage später wurde ich dann im Geist getauft, preis den Herrn. Ich habe Sprachengebet empfangen, einfach so im Lobpreis. Ja, ich stand da so, selber schon dann, ne, wo ich noch ein paar Monate vorher dachte, was machen die alle da, sind alle verrückt und heben ihre Hände. Ja, ein paar Monate später war ich der gleiche Typ, erste Reihe, Halleluja. Ja, stand ich da so rum und auf einmal mitten im Lobpreis kam mir so eine Silbe in meinen Kopf geschossen und ich dachte, was ist denn das? So sa, ba, sa. Das kam in meinen Kopf, ich habe es nicht ausgesprochen. Ich dachte immer, was ist denn das jetzt? Und dann kam jemand nach vorne und hat gesagt, ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast irgendwelche Wörter im Kopf, dann geh mal zu einem Mitarbeiter und lass mal für dich beten. Ich glaube, der Herr möchte gerade Menschen im Geist taufen. Und dann dachte ich, ah ja, das bin bestimmt ich. Und dann gehe ich mal nach hinten. Und dann bin ich zum Mitarbeiter gegangen, der legt mir seine Hand auf, sagt, Heiliger Geist, komm. Und boom, fange ich an, in Sprachen zu reden. Ging es richtig los, ja. Da kam richtig Feuer raus. Und seit diesem Tag bin ich hungrig danach, nach der Gegenwart Gottes. Seit diesem Tag bin ich hungrig danach, dieses Leben in Fülle zu sehen in meinem eigenen Leben. Seit diesem Tag bin ich hungrig danach, dass andere Menschen genauso erleben dürfen wie ich oder so ähnlich, ja, dass Gott real ist. Eben was Paulus sagt, das ist das Evangelium, ist die Kraft Gottes und meine Verkündigung, meine Rede soll nicht nur bestehen in guten Worten, ja, das auch. Ja, es ist gut, wenn wir uns gut erklären können, Menschen erklären können mit Worten auch, was das Evangelium ist, weil das habe ich ja danach auch gebraucht. Aber Kraft Gottes ist das, und davon bin ich zutiefst überzeugt, wo Menschen merken, wow, da ist irgendwie mehr dran als irgendwie eine tote Religion, die irgendwie ein Hirngespinst ist. Ich erinnere mich für ein paar Wochen, wo wir an Gassenmärt waren, in Gedern. Und wir haben einfach einen Stuhl aufgestellt, haben Wunderstuhl draufgeschrieben und haben die Leute gefragt, ob sie einen Wunder brauchen. Die sollen sich draufsetzen, haben wir für die gebetet. Und tatsächlich, ich habe vergessen die genaue Anzahl, aber ich erinnere mich an zwei Personen, wo wirklich eine deutliche Besserung gekommen ist. Die sind leider nicht komplett geheilt worden, aber es ist deutlich verbessert. Die Schmerzen sind deutlich runtergegangen. Und die haben sich da total skeptisch draufgesetzt und die waren total verblüfft, sind die wieder gegangen und waren, boah, was ist denn hier passiert? Die haben sich jetzt nicht da auf der Straße bekehrt, aber die haben etwas geschmeckt. Und Gott arbeitet damit. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Eine Zeit lang später, nachdem ich im Geist getauft wurde, vielleicht so 1, 2, 3 Monate, ich weiß nicht mehr ganz genau, war alles 2015, ein bisschen länger her, habe ich einen Film geguckt. Und in diesem Film, habe ich auf YouTube gesehen, da war ein Typ und der ist einfach durch die Straße gegangen in der Innenstadt und hat einfach den Leuten gefragt, brauchst du Heilung? Kann ich für dich beten? So ganz aggressiv, provokativ Menschen gefragt. Ist auf Leute schnurstracks zugegangen, die mit Krücken laufen und hat die gefragt, kann ich für dich beten für Heilung und so weiter. Und da sind wirklich Wunder über Wunder, Stück für Stück passiert. Du kannst in diesem Video sehen, wie Leute aus dem Rollstuhl aufstehen, in Tränen ausbrechen, anfangen zu weinen und wo die dann fragen, so, was ist passiert, seit wann kannst du nicht laufen und ich konnte seit so und so vielen Jahren nicht laufen. Und die Person, die haben das dann in diesem Video, ist ein ganzer Film, ja, haben die das danach dann reingeschnitten, wo die den paar Monate später besuchen, wo der gar keinen Rollstuhl mehr hat, wo der in seiner Wohnung rumläuft, undenkbar für den. Und wo er sagt sogar, guck mal, hier ist der Arztbericht, ich habe ärztlich attestiert, was auch immer da war, ich habe es vergessen, ja. Aber ärztlich attestiert, ich habe nichts mehr, ich bin gesund, preis den Herrn. Und ich habe dieses Video gesehen und ich habe gemerkt, wow, krass, es gibt nicht nur diese Dimension eben von, ja, meine Schulterschmerzen gehen mal weg oder irgendwie jemand kann über mir weissagen, sondern es gibt da noch viel mehr. Und dann habe ich angefangen, ich habe meinen Jugendleiter gefragt, wo in der Bibel steht es mit diesen ganzen Sachen, mit dem, was ich da erlebt habe, mit diesen Geistesgaben, dieses Sprachengebet und so. Ich konnte es damals nicht ausformulieren. Ich habe gefragt, wo steht das? Muss ja irgendwie auch in diesem Buch zu finden sein. So, und das war jetzt eine ganz schön lange Vorrede. Jetzt gehen wir kurz in den Text. Ich habe jetzt seit 24 Minuten euch hier mein Zeugnis angefangen zu erzählen. Und wir lesen in 1. Korinther 12, ab Vers 7, hat er mir gesagt, da steht das mit den Gaben übrigens, ja, mit den Geistesgaben, die der Heilige Geist wirken. Wir gehen einfach mal einmal kurz dadurch. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen durch den Geist ein Wort der Erkenntnis, einem anderen Glauben in demselben Maß, in demselben Geist, Entschuldigung, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir sehen eine Fülle an Geistesgaben. Hier, um genau zu sein, 9 Stück allein hier in 1. Korinther 12. Und ich möchte mich heute auf die beschränken. Und es sind einfach Dimensionen, die Gott wirkt, die der Geist austeilt auf die Christen, in denen man ja wirken kann oder in denen man Menschen dienen kann, dass sie eben Gott erleben oder dass eben Dinge passieren. Wir haben Wort der Weisheit, ja, wo du jemanden sagst, das ist jetzt die Weisheit Gottes für deine Situation. Das ist jetzt die Weisung Gottes, das ist die richtige Entscheidung. Das ist jetzt das, was du tun solltest in dieser Situation. Die Leute merken, krass, das hat funktioniert und das ist absolut, wow, woher weißt du das? Ja, keine Ahnung, wo ich das wusste, das hatte ich einfach, das war mein Eindruck für dich. Oder Wort der Erkenntnis. Das, was der Mann damals hatte, als er mir diese ganzen Sachen gesagt hat über meine Kampfsportschule und was auch immer, das waren alles Worte der Erkenntnis. Das waren Dinge, die Gott offenbart hat über mein Leben, um mit dem Ziel, mir etwas zu zeigen, nämlich, dass er real ist. Aber es gibt auch Worte der Erkenntnisse, die zum Beispiel Heilung, also Dinge, wo Gott heilen möchte, offenbaren. Als ich in Bulgarien war, vor 4 Jahren, da haben wir erlebt, wie in unserem Team, wir waren mit ein paar Leuten in Bulgarien, haben Missionseinsatz gemacht und wir haben erlebt, wie Gott uns Worte der Erkenntnis gegeben hat über Menschen, die er heilen möchte. Und dann hatten wir ganz spezifische Worte über ganz spezifische Krankheiten, war dann schwierig für den bulgarischen Übersetzer, die dann zu übersetzen. Aber da haben sich dann Leute gemeldet, genau mit diesen Sachen, und die wurden auch sofort geheilt. Für die anderen Leute, für die wir gebetet haben, die wurden nicht geheilt. Wir haben für viele Leute gebetet. An dem Tag wurden nur die geheilt, wo spezifisch ein Wort der Erkenntnis war, das und das und das und das möchte Gott heute tun. Wir haben an diesem Tag operiert, könnte man sagen, ja, in diesem Bereich von Wort der Erkenntnis, das möchte Gott tun. Und Gnadengaben der Heilung, was wir hier auch finden, das war irgendwie gar nicht aktiv an dem Tag. Da wurden die Leute nicht geheilt, weil wir ihnen die Hände aufgelegt haben, sondern wir haben gesagt, das und das und das möchte Gott jetzt heilen, weil wir das gehört haben. Und die Menschen haben sich gemeldet, ja, das bin ich. Und dann sind die nach vorne gekommen. Ja, was hast du? Okay, das hast du. Dann haben wir einfach nur, ohne denen die Hände aufzulegen, einfach gesagt, im Namen Jesus, jetzt passiert es. Und die wurden geheilt. Reihe, Schritt für Schritt. Da war jemand dabei, der konnte sein Handgelenk nicht knicken. Also das war nicht mehr beweglich, ja. Und von jetzt auf gleich konnte er sein Handgelenk wieder knicken. Und dann hat er es sogar gezeigt. Wow, der war total verblüfft und konnte Liegestützen machen. Absolut krass für die Person gewesen. Also haben wir verrückte Sachen erlebt. Durch Wort der Erkenntnis, preis den Herrn. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Ja? Glauben, wenn Gott dir... Glauben ist ja nicht nur eine Gnadengabe. Glauben gibt es ja auch als Frucht, oder? Die Frucht des Geistes in Galaterbrief. Da kommt auch Glauben vor. Glauben ist auch kann auch eine Frucht sein, aber Glauben kann auch eine Gabe sein. Ja? Es gibt 2 verschiedene Arten da. Und Glauben als Gabe ist eben Glauben für eine bestimmte Situation, wo du einfach... Ich glaube, das wird passieren. So wird's sein. Du hast einfach, alle anderen um dich herum zweifeln vielleicht und sagen niemals und das wird nicht funktionieren. Aber Gott hat dir diese Gabe des Glaubens gegeben für eine bestimmte Sache, dass du sagst, nein, ich bin mir absolut sicher, mein Gott wird das tun. Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Ja? Also dass Heilung freigesetzt wird oder einem anderen, Vers 10, Wirkung von Wunderkräften. Da können auch sowas Ähnliches wie Heilung sein. Also ich sag mal, Heilung ist zum Beispiel, wenn du krank bist und du wirst gesund. Ja? Ein Wunder ist zum Beispiel, wenn du ein Metallstück in deinem Handgelenk hast und deswegen deine Hand nicht bewegen kannst und nach dem Gebet man kein Metall mehr in deiner Hand fühlt, und du dein Handgelenk wieder bewegen kannst. Nur mal so ein Beispiel zu machen. Ein Wunder ist, wenn ein Knochen nachwächst, der vielleicht zu kurz war. Ein Bein oder so. Ja? Das ist nicht Heilung, sondern das ist ein Wunder. Heilung ist zurücksetzen auf den Status wie er vorher war. Ja, dein Knie tut weh und jetzt tut es nicht mehr weh. Dein Knie war kaputt und jetzt ist es nicht mehr kaputt. Ja, preis den Herrn. Ein Wunder ist etwas Neues, etwas Kreatives, etwas Schöpferisches, etwas Pow. Ein Wunder kann auch sein, dass es regnet, so wie bei Elia zum Beispiel. Na, er betete und es hörte auf zu regnen und er betete wieder und es fing an zu regnen. Es gibt verrückte Geschichten von Menschen, die beten und es fängt an zu regnen in Ländereien, wo es nicht regnet sonst. Und zwar nur da, wo sie gebetet haben. Kann man sich von Maria Prehan was lustige Geschichten anhören, wie sie auf ihrem Berg beten und dann regnet es bei ihnen. Weissagung, Prophetie, ja, könnte man auch so sagen. Dinge, nicht nur, Prophetie hat nicht nur damit was zu tun, irgendwas in die Zukunft vorauszusagen, ja, das auch manchmal, ja, ist auch eine Dimension davon, aber ganz viel ist Prophetie auch Erbauung, Ermutigung und Trost in deine Situation, jetzt gerade. Das passiert ganz oft und es wird dir auch schon passiert sein, wenn du für Leute gebetet hast, dann hast du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es dir sogar schon passiert ist, ohne dass du es gemerkt hast. Oder vielleicht erst im Nachhinein gemerkt hast. Also wenn du für Leute gebetet hast und du hast ihnen einfach die Hände aufgelegt und hast einfach für sie gebetet, ohne dass sie jetzt ihr Anliegen sagen. Und auf einmal sagen sie dir hinterher, Mensch, du hast genau für das gebetet, was mich gerade beschäftigt. Wem ist das schon mal passiert? Ja. Und du merkst hinterher, wow, krass, das war irgendwie gar nicht von mir. Das waren gar nicht meine, also diese Gedanken kamen einfach in meinen Kopf und ich habe einfach nur gebetet, was ich so dachte, gerade zu beten irgendwie, was gerade so kam. Ja? Ich war einfach nur der Kanal Gottes dafür, dass du berührt wurdest. Preis den Herrn. Geister zu unterscheiden, ja. Ganz wichtige Gabe, wenn du Dämonen austreiben möchtest. Musst du wissen, ist er jetzt schon raus oder nicht raus, weil nicht immer schreit jemand. Manche Dämonen, die gehen auch einfach ganz still, einfach so raus. Dann musst du wissen, ist er rein oder raus. Was passiert hier gerade? Ist es gerade vom Geist Gottes gewirkt oder ist es gerade menschlich gewirkt oder ist es gerade dämonisch gewirkt? Gab ja immer wieder auch viele Diskussionen über so Videos, ne? Wenn du dir Toronto-Segen anguckst oder so, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ja? So Erweckungsbewegungen und auf einmal der Geist Gottes wird ausgegossen auf eine ganze Versammlung und da passieren die verrücktesten Zeichen und Wunder, aber auch ein paar komische Dinge jetzt, wo man von außen sagen würde, so, hä, ist das vom Geist Gottes? Ist das, kann das sein, ja? Also ich rede von so Dingen wie, dass Leute rumkrabbeln und wie Hunde bellen. Fragst du dich auch so, naja, also ich weiß ja jetzt auch nicht, ja? Ich vermag das nicht jetzt zu sagen von hier aus, weil ich war nicht dabei, aber genau in solchen Situationen, wo verrückte Dinge vielleicht passieren, brauchst du Unterscheidung. Wirkt das der Geist Gottes oder ist es jetzt eine dämonische Manifestation, die ist, was du austreiben sollst? Sprachengebet, Halleluja. Verschiedene Arten von Sprachen und einem anderen die auszulegen. Wer von euch spricht in Sprachen, betet in Sprachen? Melde dich einfach mal kurz. 1, 2, 3. Okay. Sprachengebet. Eine Sache, ich weiß nicht, wie oft praktiziert ihr das? Also ich praktiziere das sehr, sehr oft. Eigentlich immer, wenn ich hier mit dem Auto herfahre, bete ich in Sprachen. Und wenn ich mit dem Auto zurückfahre, dann bete ich meistens auch in Sprachen. Und wenn ich sonst Auto fahre, dann bete ich meistens auch in Sprachen. Weil es einfach super geht im Auto. Ist einfach eine coole Sache, ja. Weil ganz oft weiß ich nicht mehr, was ich so einfach beten kann von meinem eigenen Verstand aus. Ich bin da ganz ehrlich. Manchmal fehlen mir da nach 5 Minuten einfach, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mal weiter. Ich weiß nicht mehr, wofür ich jetzt noch beten soll. Dann kommt manchmal noch mal was, ah ja, cool, da könnte ich noch für beten und so. Ah, da könnte ich noch für beten. Und da, ja, da kann ich noch Gott danken. Aber irgendwann ist manchmal dann einfach Schluss und dann bete ich in Sprachen. Und ich merke, es ist wie ein inneres Auferbauen. Es ist wie ich stecke den Stecker in die Steckdose, aber jetzt positiv, nicht mit Z, sondern, und ich merke, ich werde aufgeladen, da passiert etwas in mir. Ich werde voll des Geistes. Ich merke, wow, da passiert was, da kommt Kraft Gottes in mein Leben. Wir haben hier verschiedene Arten von Sprachen. Es gibt ja die Dimension, dass du in Sprachen betest für dich selber zur Selbstauferbauung und es gibt die Dimension, dass du eine Sprachenrede hältst als eine Art prophetische Botschaft. Davon liest du in 1. Korinther 14. Die soll dann ausgelegt werden, Auslegung von Sprachen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt haben wir diese ganzen Gaben ganz kurz durchgegangen. Das sind alles Dinge, wo Menschen Gott irgendwo schmecken können und auch du selbst merken können, Gott ist real. Aber wie funktioniert denn das jetzt, dass das in unserem Leben irgendwie mehr wird? Wie funktioniert das, dass diese Geistesgaben, von denen wir jetzt gelesen haben, ja, bis jetzt sind wir in der Theorie, ja? Das war jetzt die Theorie, ja? Und jetzt kommt praktisch, ja? Wie funktioniert das jetzt, dass diese Dinge in meinem Leben, die ein oder andere, weil wir sehen ja, der Geist teilt jedem zu, wie er will, ne? Lesen wir hier im Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und jetzt kommen wir in eine Spannung, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und ein paar Verse weiter, um genau zu sein, 20 Verse weiter, lesen wir Folgendes. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Strebt eifrig nach den Gaben. Ich will erstmal bei dem Punkt kurz bleiben. Ja? Also am Ende des Kapitels, wo es um Gnadengaben geht, kurz davor geht es darum, reden etwa alle in Sprachen oder sind etwa alle Apostel oder können etwa alle prophezeien oder es ist ein Suggestiv. Also nein. Ja? Und danach steht aber, strebt aber eifrig nach diesen Dingen. Ja? Strebt eifrig nach den Gaben. Der Geist, Moment mal jetzt. Ja? Der Geist teilt zu, haben wir eben gelesen, jedem wie er will. Okay, strebt aber eifrig, also ein aktives Wollen, ein aktives danach Eifern, ein aktives sich danach ausstrecken nach den Geistesgaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Jetzt kommt das ganze Kapitel 13. Da geht es 1. Korinther 13, das kennen wir alle, ja? Auf jeder Hochzeit wird 1. Korinther 13 gepredigt. Die Liebe hält alles aus. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Die Liebe vergibt und so weiter. Ja? Kennen wir alle, auf jeder Hochzeit, bestimmt schon gehört. Und wir haben diesen Sandwich. 1. Korinther 12, Paulus redet über die Geistesgaben. 1. Korinther 13, das soll in Liebe geschehen. Ja? Liebe, wenn du der krasseste Prophet, in meinen Worten, ja? Wenn du der krasseste Prophet auf dieser Erde bist, aber du hast keine Liebe für die Menschen, dann bist du nichts weiter, Paulus sagt, als ein schallendes Erz oder ein tönender Gong. Dann bist du nichts weiter als irgendwas, was Lärm macht. Ding. Du kannst der krasseste Prophet sein. Du kannst die heftigsten Zeichen und Wunder tun. Du kannst der super Wunder, mega, hyper, was auch immer sein. Wenn du keine Liebe für die Menschen hast, dann ist es nichts wert. Also Paulus macht ganz deutlich, du brauchst die Liebe. Und das ist der Sandwich. Ja? Wir haben oben das Brot, 1. Korinther 12. Das sind die Geistesgaben übrigens und strebt danach, ja? Strebt nach den Geistesgaben. Jetzt kommt das Sandwich, aber denkt daran, Bruder, Schwester, ja, denk daran, in Liebe soll das geschehen. Wenn du keine Liebe für Leute hast, dann bringt es gar nichts. Also es geht nicht um die Gabe an sich, sondern es geht darum, was kann die Gabe tun, nämlich Menschen dienen, Liebe. Und jetzt geht das Sandwich zu, ja, also hier in der Mitte ist das Patty, ja, oder denk an den Burger, ja, du hast das Burgerbrötchen, ja, und dann hast du hier das Patty, die Liebe, und dann geht das Burger zu unten, und da steht 1. Korinther 14, das nächste Kapitel danach, strebt nach der Liebe, ja, das, damit fasst er den Gedanken von 1. Korinther 13 wieder auf. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weissagt. Also, hier ist das Patty, ja? Hier ist das Patty in der Mitte, die Liebe, und hier sind die Burgerbrötchen. Strebt eifrig nach den Geistesgaben, nach den Gnadengaben, ja? Bemüht euch um die Geisteswirkung. Strebt danach, ja? Also, das ist es, worum es geht. Es geht um ein Danachstreben. Also, wie geht das jetzt praktisch, dass diese Dinge in meinem Leben sichtbar werden und dass ich selber erlebe, dass ich selber in Sprachen bete, dass ich Kranken die Hände auflege und sie werden gesund werden, dass durch mein Reden, durch mein Wirken oder was auch immer, durch dein Wirken, durch dein Reden auf deinem Arbeitsplatz Zeichen und Wunder geschehen, dass du die Geister unterscheidest, die Dämonen austreibst, dass du Glauben hast für Dinge. Wie passiert das? Dadurch, dass du und ich danach streben, uns danach ausstrecken. Und jetzt möchte ich kurz in die Geschichte nochmal einsteigen. Ich habe dieses Video gesehen, hatte ich euch erzählt, wo dieser Typ auf der Straße rumgelaufen ist und der hat den Kranken die Hände aufgelegt und die wurden geheilt. Und ich habe dieses Video gesehen und ich habe gesagt, wo steht das in der Bibel so? Und dann hat mir das mein Jugendleiter gezeigt, wo das in der Bibel steht. Und dann wusste ich, okay, das ist nicht nur für irgendwen, sondern wenn die Bibel sagt, zu allen Jüngern geht hin und macht das, dann ist es auch für mich. Was ich wusste das damals nicht mit dem Streben, jetzt weiß ich's. Und jetzt bringe ich das zusammen. Aber meine natürliche Reaktion darauf war, das ist biblisch, das zu tun. Ich habe das in einem Video gesehen, wie das funktioniert. Da habe ich gesagt, das will ich auch. Was habe ich gemacht? Ich habe danach gestrebt, diese Dinge zu erleben, Heilung zu erleben. Wie habe ich danach gestrebt? Indem ich einfach angefangen habe, genau das Gleiche zu tun wie der Typ im Video. Ich bin in eine Innenstadt gegangen, nächstgelegene, etwas größere Stadt von mir, wo ich gewohnt habe, zu der damaligen Zeit. War nicht so groß die Stadt. Und ich habe Leute gesucht, die krank sind und Gebet wollen. Und ich hatte aber Pech. Ich habe entweder kranke Leute getroffen, die kein Gebet wollen, oder ich habe gesunde Leute getroffen, die Gebet wollten. Also für die habe ich natürlich dann gebetet, ja, ist klar. Aber irgendwie war das nicht das, was ich erleben wollte. Und dann habe ich es aber einfach weiter probiert. Ich habe danach gestrebt. Ich habe gesagt, ich höre nicht auf, bis ich das erlebt habe. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann habe ich die Idee gehabt, ach komm, gehst einfach in eine etwas größere Stadt, weil da sind mehr Menschen gleichzeitig, weil in der Stadt, wo ich da war, da bin ich gefühlt auf jeden Fußgänger in der Innenstadt so zugelaufen, ja, der da irgendwie war, weil da waren nicht so viele Leute. Und dachte, in der großen Stadt, da habe ich mehr Auswahl, ja, da kann ich mehr Leute ansprechen. Und ich bin dran geblieben und ich habe danach gestrebt und ich habe erlebt, wie Menschen gesund wurden. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Auf der Straße, wirklich Menschen auf der Straße, in Frankfurt, in Hannover. Also das erste Mal war es in Hannover. An dem Tag, wo ich in Hannover war, das war absolut krass. Wirklich jeder, den ich berührt habe, wurde geheilt. Instant. Sogar eine alte Oma mit einem Rollator, ja, die konnte nur noch so gehen und hatte total Schmerzen. Und gegen jede Logik, wo ich vielleicht sagen würde, ja, ich meine, gut, im Alter irgendwann gehen halt auch mal Dinge verschleißmäßig kaputt. Sind wir mal ehrlich. Ist ja auch so. Ist ja auch gut so. Ist ja auch okay. Aber selbst die alte Oma mit dem Rollator, ja, boom, von jetzt auf gleich. Die guckt mich an, ha, meine Füße tun nicht mehr weh, ha, meine Knie tun nicht mehr weh. Und dann lief sie auf einmal nicht mehr so da durchs Einkaufscenter, wo ich da war, sondern die lief auf einmal so, fast aufrechter Gang, ja, vorher so und dann lief die so und so weiter und so fort. Da hatte ich noch ein Wort, Diabetes und so, und dann habe ich den gesucht, der Diabetes, egal. Ich habe es einfach weitergemacht. Wir haben in Frankfurt die verrücktesten Wunder erlebt auf der Straße. Die verrücktesten Wunder. Rollstuhlfahrer, ein Typ, der in U-Bahn-Schacht gefallen ist. Habe ich das hier schon mal erzählt? Nee. Typ, der in U-Bahn-Schacht gefallen ist, mit zertrümmerten Beinen gehabt. Der wurde dann irgendwie zusammengeflickt im Krankenhaus, aber saß im Rollstuhl und der fürchterliche Schmerz und so weiter. Mitten auf der Zeil vor Peek und Kloppenburg. Wer schon mal in Frankfurt, ja? Riesen Einkaufszeile. Mitten auf der Zeil steht der Typ auf. Die Leute gucken als... Hä? Absolut krass, ja? Und der Typ, der konnte einfach sein Glück nicht fassen. Richtig, richtig stark. Irgendein Typ mit Bänderriss im Knie, mit so einer Schiene, mit Krücken. Auch der, danach ohne Krücken weitergelaufen, preis den Herrn. Jemand mit, wie heißt es? Ah, das eben war nicht Bänderriss, sorry, das heißt, wie heißt es im Knie? Meniskus oder Kreuzband oder sowas. Ich wusste es nicht genau, aber irgendwie so genau. Bänderriss kommt jetzt, ja. Bänderriss, jemand mit Bänderriss. Und auch der wurde geheilt, preis den Herrn. All solche Sachen. Dämonen ausgetrieben, mitten in der Frankfurter Innenstadt. Einfach warum? Weil ich das in irgendeinem Video gesehen habe. Danach gestrebt. Streben bedeutet, die Dinge, die ich nicht in meinem Leben sehe, aber sehen möchte, anzufangen zu praktizieren. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das ist nicht so einfach, ich muss ja erstmal lernen, wie. Ja, mit gewissen Dingen muss man lernen, wie. Mir hat es gereicht, in Bezug auf Heilung und so weiter, ein Video zu sehen, dann habe ich dem einfach nachgemacht, 1:1 kopiert. Aber ich gebe dir recht, wenn es darum geht, wie bete ich in Sprachen, ja, da musst du einfach musst du Gott bitten. Und wenn es darum geht, wie kann ich prophetisch reden, ja, dann häng dich an jemanden dran, der prophetisch redet und lerne mit ihm zusammen, das zu machen. Wenn ihr möchtet, wir können auch mal ein Seminar machen oder ich kann auch mal über prophetisch reden einfach so predigen. Könnt ihr Bescheid sagen, wenn ihr wollt. Genau. Aber was wir jetzt noch machen wollen, es geht eben um eifrig streben. Lasst uns danach streben. Und wie ich gesagt habe, streben ist ein aktives Tun. Ein aktives, ich werf mich da rein, ich möchte das, Gott, und ich bitte dich, schenk mir das. Ja? ist es immer noch der Geist, der austeilt, wie er will, wann er will. Aber gleichzeitig ist es unser Streben, unser Ausstrecken danach. Gott, ich möchte das empfangen. Gott, ich möchte das in meinem Leben. Genau, und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen nach den Geistesgaben einfach streben. Und wenn du irgendeine Geistesgabe spezifisch heute möchtest, ja, dann steh doch einfach jetzt auf und ich komme einfach direkt zu dir und ich bete einfach direkt für dich ganz kurz, dass Gott austeilt seinen Geist und diese Gabe. Und wenn das nicht der Fall ist, ist kein Problem, wenn du sagst, hey, super, ich bin einfach zufrieden, dann ist es voll okay, weil die Botschaft von heute ist, ohne Streben ist nicht. Also Streben ist quasi unser Part darin, damit wir erleben, dass der Heilige Geist austeilt, wie er will. Es ist kein passives Herumsitzen, ich weiß, es ist sehr herausfordernd, es ist kein passives Herumsitzen, sondern es ist ein aktives sich danach ausstrecken und ergreifen von diesen Dingen. Und sie dienen alle dem Zweck, dass die Gemeinde erbaut wird und dass Menschen Christus kennenlernen. Weil darum geht es letztendlich. Es geht nicht darum, dass wir hier Kuschelclub machen. Und es ist super. Die Gemeinde, preis den Herrn, ist zur Erbauung da, ist zur Ermutigung da, ist zum Trost da, ist dafür da, dass die Schwachen und Kranken kommen und auch durchgetragen werden, ist dafür da, dass Menschen Gott erleben, dass Menschen geheilt werden, ist dafür da, dass Menschen begleitet werden durch ihr Leid hindurch. Versteht mich nicht falsch. Preis den Herrn. Die Gemeinde ist da, es ist ein Ort, wo die Heiligen sich versammeln, ja? Die von Christus Geheiligten, das seid ihr, das bin ich. Wo wir Gemeinschaft haben, preis den Herrn. Aber die Gemeinde hat auch einen Auftrag, und zwar, dass sie ist gesandt zu den Menschen. Und um diese Sendung zu leben, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen diese Dinge, wir brauchen diese Gaben.